Was für ein schönes Lied. Ziemlich passend zu der Predigt heute. Vielleicht werdet ihr das im Lauf des Gottesdienstes der Predigt auch noch hier und dort sehen. Wie Daniel schon gesagt hat, starten wir heute mit einer neuen Predigtserie durch das schöne, kleine, das ist eins der kleinsten Bücher im Alten Testament, Buch Jona, der Prophet Jona. Und ich vermute, ein paar Geschichten aus diesem Buch kennt jedes Kind. Aber ihr werdet das wahrscheinlich relativ schnell merken, das Buch, das hat auch so seine Untiefen und Tücken. Und es ist vielleicht gar nicht so einfach zu verstehen, wie man das auf den ersten Blick meint. Und wir werden das gleich uns anschauen. Und ich dachte, es hilft ja immer, wenn man so ein Buch, das gefühlt fast schon zeitlos ist, ja, Jesus nimmt Bezug darauf und erzählt davon, und wir erzählen die Geschichten, zumindest Teile davon, unseren Kindern. Und manchmal denkt man, das ist wie so ein Mythos, wie so ein Märchen, das nie wirklich stattgefunden hat, sondern einfach nur eine tolle Geschichte ist. Ja? Das Buch Jona aus meiner Sicht ist eben nicht so ein Mythos, sondern es ist eine reale Geschichte, die erzählt wird, wahrscheinlich von den Propheten selbst. Aber wie gesagt, um das besser zu verstehen, wollen wir einen Blick wagen in die Zeit. Und wahrscheinlich ist es so, mit hundertprozentiger Sicherheit können wir es nicht sagen, aber wahrscheinlich ist es so, dass tatsächlich der Prophet Jona im zweiten Buch der Könige auch schon mal vorkommt. Da wird er nämlich erwähnt. Wenn ihr eure Bibel habt, schlagt gerne schon mal auf. Ich möchte die Passage lesen. Es ist eine Passage in der Zeit, wo das Nordreich und das Südreich Israels schon getrennt ist unter zwei verschiedenen Königsdynastien, und es herrscht gerade König Jerobeam der Zweite. Und dann lese ich in 2. Könige 14 ab Vers 23. König Amazia von Juda war der Sohn des Joasch, des Königs von Juda. Also so führt man keine Märchen ein. Ja? Also das ist schon ziemlich historisch, was hier beschrieben wird. Ne? Der Sohn von dem und dem und so weiter. Das ist so. Und dann in seinem 15. Regierungsjahr wurde Jerobeam, in Klammern der Zweite, weil es gab schon mal einen König Jerobeam in der Norddynastie, König über Israel, also über das Nordreich. Er war der Sohn des Joasch, des Königs von Israel. 41 Jahre regierte Jerobeam in Samaria. Das ist so eine der längsten Regierungszeiten im alten Israel. Selbst David und Salomo haben nur 40 Jahre regiert. Also ein König, der wirklich sehr lange regiert hat. Er tat, was der Herr verurteilt. Er ließ nicht ab von den Sünden Jerobeams. Das hatte mit Götzendienst zu tun und allen möglichen anderen Praktiken, die Gott eigentlich verboten hatte. Jerobeam, der Sohn des Nebat, hatte Israel dazu verführt, Götzen anzubeten. Also der erste Jerobeam. So, Jerobeam, der Sohn des Joasch, der zweite also, hatte trotzdem Erfolg. Und das solltet ihr euch mal hinter die Ohren schreiben. Ne? Also dieser König tut 41 Jahre lang das Falsche und hat trotzdem Erfolg. Ne? Das könnte auch eine Rolle bei der Jona-Geschichte gespielt haben. Er stellte die alten Grenzen von Israel wieder her. Sein Gebiet reichte von Lebo Hamat bis zum Toten Meer. So hatte es der Herr, der Gott Israels, angekündigt. Achtung, ne? Also Gott hatte das angekündigt, dass dieser König, obwohl er Götzendiener ist und nicht Gott anbetet und ihm gehorcht, Erfolg haben wird. Und wer hatte das angekündigt? Durch seinen Knecht. Und jetzt kommt's, den Propheten Jona. Und das ist jetzt auch kein mythologischer Jona, sondern ein ganz konkreter, nämlich Jona, der Sohn des Amittai aus Gath-Hepha. Durch den hatte er das gesprochen. Okay, also wenn das der gleiche Jona ist, und wir werden gleich in Jona Kapitel 1 lesen, dass der Jona, von dem dort die Rede ist, auch ein Sohn des Amittai ist. Ich weiß nicht, wie viele Jonas mit einem Vater Amittai es damals gab, aber es ist schon sehr auffällig, dass hier doch das so präzisiert wird, als ob man sagen will, Leute, also das ist jetzt hier keine Märchengeschichte, das ist wirklich passiert. Und dann Vers 26, der Herr hatte nämlich gesehen, ja, warum macht Gott das? Warum belohnt Gott einen gottlosen König? Der Herr hatte nämlich gesehen, wie bitter das Leid Israels war. Alle waren am Ende. Es traf Sklaven und Freie in gleicher Weise. Und es gab keinen, der Israel helfen konnte. Doch der Herr hatte nicht vor, den Namen Israel auf der Erde auszulöschen. Also half er ihnen durch Jerobeam, den Sohn des Joasch, durch diesen gottlosen König. Die übrigen Berichte über Jerobeam finden sich im Buch der Chronik der Könige von Israel. Dort sind seine Erfolge und Taten beschrieben. Auch von seinen Kriegen wird berichtet, wie er Damaskus und Hamat, das waren so die regionalen Supermächte drumherum, für Israel zurückgewann. Diese beiden Städte hatten früher zu Juda gehört. Dann starb Jerobeam und wurde begraben bei seinen Vorfahren, den Königen von Israel, und sein Sohn Sechadja wurde König an seiner Stelle. Also, das ist mal so ein bisschen der historische Hintergrund zu dem Buch Jona, das dann bei den Propheten zu finden ist. Da müsst ihr jetzt doch, sag ich mal, gefühlt ein Drittel der Bibel weiterblättern. Wo finden wir Jona? Obadja, kleines Buch davor, Amos davor. Wenn ihr bei Micha angekommen seid, dann seid ihr schon zu weit geblättert. Also dazwischen findet ihr, bei mir in der Bibel sind es genau 1, 2, 3, 3,5, 4 Seiten. Also ist ein sehr dünnes Buch, kann man bei den dünnen Blättern in der Bibel schnell überblättern. Da wollen wir jetzt heute hinblättern. Und ich finde das sehr schön, auch nochmal, um auch die historische Perspektive sich nochmal anzugucken. Also der Karl-Heinz von Heiden hat das in seiner Bibel, Neue Evangelistische Übersetzung. Vielleicht hat der ein oder andere sie, der macht dann immer so eine kleine Erklärung zu dem Buch am Anfang des Buches. Und ich finde, der bringt das immer sehr schön auf den Punkt. Und so auch hier beim Buch Jona, das möchte ich euch mal vorlesen. Also während Jerobeam der Zweite 793 bis 753 vor Christus, also 8. Jahrhundert vor Christus, über das Nordreich Israel herrschte, bekam der Prophet Jona den Auftrag, nach Ninive zu gehen. Er sollte den Menschen in der 1000 Kilometer entfernten Hauptstadt Assyriens predigen, dass sie zu Gott umkehren müssen. Doch Jona weigerte sich zunächst, das zu tun. Er wollte nicht, dass diesen Feinden Israels Gottes Gnade geschenkt würde. Wenn wir annehmen, dass Jona im Jahr 759 vor Christus in Ninive gepredigte, das ist jetzt eine Annahme und er erklärt auch, warum er das annimmt, dann hatte Gott die offenbar schon auf seine Botschaft vorbereitet. Denn 765 vor Christus war dort eine Hungersnot ausgebrochen. Und am 15. Juni 763 vor Christus gab es eine Sonnenfinsternis und im Jahr 759, also das ist alles binnen weniger Jahre, war es erneut zu einer Hungersnot gekommen, was die Bevölkerung als Zeichen göttlichen Zorns deuteten. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, woher weiß der Karl-Heinz von Heiden das? Ja, die Assyrer konnten schreiben. Die haben Tontafeln, aber Tausende. Also wenn ihr lustig seid, könnt ihr nach, ich glaube Mosul ist das, ungefähr die Gegend im Irak fliegen und dort gerne euch diese Tontafeln alle selbst nochmal durchlesen. Ich warne euch vor, es ist Keilschrift, muss man üben. Das ist nicht ganz so einfach zu entziffern, aber mittlerweile man kann es. Man kann das alles genau nachlesen. Ja, also diese Geschichte von Jona, also wenn die sich jemand ausgedacht hat, dann hat er auf jeden Fall sich sehr viel Mühe gegeben, dem Ganzen einen sehr klaren historischen Kontext zu geben und eben nicht versucht, das als einen Mythos irgendwie zu beschreiben, sondern als eine reale Geschichte. Und ich glaube, dass wir davon ausgehen müssen, dass das tatsächlich so passiert ist, was wir hier lesen. Ob Jona die Geschichte selbst aufgeschrieben hat oder nicht, das wissen wir nicht. Möglich ist es, weil da doch einige Details drin sind, gerade wenn wir über das Gebet nächstes Mal sprechen werden. Ja, also es wird wahrscheinlich Jona am besten selbst gewusst haben, was er da im Bauch dieses Fisches gebetet hat. Möglich ist es, dass Jona das aufgeschrieben hat und das würde vielleicht auch ein bisschen besser helfen, diesen Mann ja doch vielleicht wieder in ein besseres Licht zu rücken, als das Buch selbst es tut. Ja, dieses Buch besteht im Prinzip aus 2 Teilen, 4 Kapitel, 2 Teile. Die ersten 2 Kapitel bilden eine Einheit und dann die 2 anderen, wie werden sie geteilt? Weil jedes Mal am Anfang dieses Teils gibt es den Auftrag, Jona, geh nach Ninive. Und wie Jona sich dann verhält, das ist dann die Erzählung der jeweiligen Teile. Und in beiden Teilen, sage ich schon mal weg, kommt Jonah ganz schlecht weg. Ja, in beiden Teilen. Und ganz ehrlich, das Buch endet völlig abrupt, als ob es keinen Schluss hat. Und ich glaube, dass es Absicht ist. Es ist Absicht, weil es dem Leser quasi mit offenen Fragen zurücklässt. Und jedes der Kapitel, die wir im Lauf der Predigtserie besprechen werden, hat auch solche offenen Fragen, die im Text nicht beantwortet werden. Und ich glaube, dass es Absicht ist, weil es gerade durch diese offenen Fragen bekommt das Buch auf einmal so eine Aktualität. Weil wenn man das liest, dann kommen diese Fragen unweigerlich, kommen die hoch. Und dann gibt es aber in dem Text keine einfache Antwort. Und was passiert, wenn wir offene Fragen haben, die nicht beantwortet werden im Text? Normale Menschen denken dann nach, ja, und machen sich Gedanken. Und ich glaube, genau das will das Buch Jona auch erzeugen. Deswegen macht euch gefasst darauf, dass wir hier ein paar Fragen haben werden, die, wenn wir sie dann an uns selbst mal stellen, merken, oh, das ist wirklich ganz schön aktuell und zeitgemäß, weil vieles von dem, was Jona hier an Fragen aufwirft, die betreffen uns heute. Und das Buch hat die Herausforderung. Und das ist meine Einladung an dich und an mich, dass wir uns diese Fragen wirklich auch persönlich mal stellen und versuchen, für uns selbst mal eine Antwort zu finden und zu geben. Und so beginnt das Buch Jona. Ich möchte die ersten drei Verse erst mal lesen. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn des Amittai. Jetzt wisst ihr ja Bescheid. Auf, geh nach Ninive, sagt Gott, in die große Stadt. Wahrscheinlich war sie eine der größten Städte damals und die Hauptstadt des Assyrerreiches. Und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen, sagt Gott. Da, Vers 3, machte sich Jona auf den Weg. Aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarsis zu gelangen. So glaubte er, also Jona, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Gott gibt Jona einen klaren Auftrag und Jona hat eine ganz klare Mission. Weg. Genau das Gegenteil zu tun von dem, was Gott ihm gesagt hat. Und im Hebräischen gibt es in diesem ersten Kapitel das Wort hinab. Ich glaube, fast 10 oder 20 Mal. In den deutschen Übersetzungen kommt das nicht immer ganz so raus, aber Jona hört die Stimme Gottes und er weiß ganz genau, was Gott von ihm will. Und er macht sich jetzt auf den Weg in die entgegengesetzte Richtung. Und dieser Weg, diese Flucht vor Gottes Auftrag, geht bergab. Er geht hinab nach Jaffo und er geht hinab in das Schiff. Ja, und wir sehen am Ende, geht er hinab in das Unterste vom Schiff und legt sich dorthin. So, ja. Und am Ende des Kapitels werden wir sehen, dass es für ihn in diesem Kapitel noch mal tiefer hinabgehen wird. Also ein ständiges Hinab, herunter, Abstieg, weil er auf der Flucht vor Gott ist. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, die Frage, die sich hier stellt, ist, warum flieht Jona vor Gottes Auftrag? Also, Jona ist ein Prophet Gottes, der bewiesen hat, dass er Gottes Stimme richtig hören kann, weil er etwas vorausgesagt hat, das eigentlich total unwahrscheinlich ist. Als Israel in einer Krisensituation ist, wo sie völlig zu Recht in Hunger und Not sind, das haben wir ja gelesen in 2. Könige, völlig zu Recht, ja, der König lebt gottlos. So, was wäre zu erwarten? Zu erwarten wäre doch, dass Gott sagt, so, jetzt ist aber Schluss. Jetzt hole ich mal die Assyrer herbei und die sollen mal hier dieses Volk austreiben. Jetzt ist Ende. Übrigens, ein paar Jährchen später macht Gott das wirklich. 722, Zerstörung Samariens, der Hauptstadt von dem Nordreich, durch die Assyrer. Aber hier noch nicht. Gott sagt dem Propheten Jona, er sagt, ich werde Gnade vor Gerechtigkeit hier durchführen und ich werde euch Erfolg geben. Ich werde euch den Sieg über eure Feinde geben. Ich werde euch quasi rausholen aus diesem Elend und dem ganzen Schlamassel und euch wieder ein paar gute Jahre geben, obwohl ihr es nicht verdient. Das war, was Jona als Prophet schon geleistet hatte. Ja? Und jeder in Israel konnte sehen, dass Jona wirklich ein Prophet ist. Ein Prophet von Gott. Ja, der nicht nur behauptet, die Zukunft zu kennen, sondern der wirklich gegen alle Wahrscheinlichkeiten etwas vorausgesagt hat, dass das tatsächlich so eingetroffen ist. Ja, das ist Jona. Und jetzt fragt man sich, wieso ist er jetzt auf der Flucht vor Gottes Auftrag? Eigentlich müsst ihr doch denken, super, es hat schon einmal geklappt. Mal schauen, was jetzt passiert, wenn ich mal in die Welthauptstadt Assyrien, nach Ninive gehe und den Assyrern da die Wahrheit sage. Und wisst ihr, wenn wir das Buch lesen, dann merken wir, Jona weiß das ganz genau, was dann passieren wird. Das ist ja nicht so, dass er sich denkt, nee, die werden nicht umkehren, die werden nicht glauben. Das Gegenteil. Ja, also Jona als Prophet hat er sich als fähig erwiesen, aber charakterlich macht man doch da drei große Fragezeichen dran. Was ist schiefgelaufen bei diesem Mann? Er denkt, Gott wird gnädig sein gegenüber den Assyrern und das will er auf gar keinen Fall. Für uns neutestamentliche Menschen, die alle aus der Gnade Gottes leben, denken wir, wie kann das sein? Wie kann man als Prophet Gottes so eine negative Einstellung haben? Wie kann man den Tod und das Gericht Gottes für wehrlose Heiden, die noch nicht einmal etwas von Gott wissen, herbeiwünschen? Man muss ihnen doch wenigstens eine Chance geben oder so, ja? Ihnen wenigstens die Chance geben, umzukehren. Das ist so unser Denken, das uns Jesus Christus beigebracht hat. Und Jona, er glaubte auch an einen gnädigen Gott und er wusste, dass Gott gnädig ist, weil er es ja selbst erlebt hatte. Aber er wollte nicht, dass Gott gnädig ist. Warum? Nun, wenn wir die Geschichte der Assyrer verfolgen, dann wissen wir, dass die Assyrer sehr mächtig waren, aber nicht sehr beliebt. Und sie haben wirklich alles dafür getan, ihren schlechten Ruf auch aufrechtzuerhalten. Also was normalerweise passierte, wenn assyrische Armeen losmarschierten, war, man hat erst einmal den Leuten ein Angebot gemacht. Wir können übrigens in der Bibel auch davon lesen, wie die Assyrer das Gleiche quasi versuchen in Jerusalem und auch vorher in Samarien. Aber das, wie gesagt, das ist ja aus der Perspektive von Jona erst ein bisschen später. Ne? Aber das System bleibt das Gleiche. So, wenn die Assyrer kommen, dann belagern sie eine Stadt, sehen zu, dass keiner mehr raus oder reinkommt und dann machen sie ein Friedensangebot. Und sie sagen, es ist ganz einfach. Ihr müsst nur euren König töten und alle, die irgendwie uns gefährlich werden könnten. Dann kommt ihr alle raus, ergebt euch. Wir werden euch dann in ein anderes Land bringen, das natürlich genauso gut, wenn nicht sogar besser ist als das, was ihr jetzt schon habt. Ja? Und dann könnt ihr in Frieden in einer neuen Umfeld euer Leben gestalten. Macht ihr das nicht, dann werden wir euch alle töten. Und zwar auf die grauenvollste Art und Weise. Und ich möchte das nicht plastisch ausführen, aber die Assyrer, die wussten, wie man Menschen vergewaltigt, wie man Menschen foltert, wie man sie demütigt, wie man sie langsam und brutal zu Tode quält. Und sie haben das praktiziert. Also diese Soldaten, die waren geübt da drin. Die wussten das ganz genau, wie man das macht. Und sie haben es auch nicht verheimlicht. Ja? Sie haben es an ihre Tore und an ihre Stadtmauern, ja, mit so einer Keramik, glasierten Keramik dargestellt, sodass man noch 3000 Jahre später diese Tafeln zusammenpuzzeln kann und sich das ganz genau alles angucken kann. Also die haben da kein Geheimnis draus gemacht, was es heißt, Assyrer zu sein und unter assyrischer Herrschaft zu leben. Und vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen besser, warum so ein Jona denkt, also alle, aber nicht die Assyrer. Ja, der Jerobeam geschenkt, gottloser König, Gott war gnädig, wir sind ja das auserwählte Volk Gottes und so irgendwie, naja, aber die Assyrer auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Jona flieht vor Gottes Auftrag, weil er denkt, Gott ist zu gnädig. Gott ist einfach zu nett. Ja, das kann gar nicht sein. Ja. Die Assyrer haben das nicht verdient. Israel vielleicht, die Assyrer auf gar keinen Fall. Und wisst ihr, die Frage, die offen bleibt, ist, und es ist die Frage, der wir uns heute hier als Zuhörer und Leser des Buches auch stellen müssen, ist die Frage, wo fliehe ich vor Gott? Wo fliehst du vor Gott und seinem Auftrag? Wo weißt du ganz genau, was Gott von dir fordert, was Gott möchte in deinem Leben, aber du willst es nicht. Du willst es nicht tun. Und wenn ich jetzt fragen würde, warum nicht, ich vermute, du hast mindestens 3 gute Ausreden parat, so wie Jona auch. Vielleicht denkst du dir, ich will nicht, weil das ist so schwierig. Oder ich will nicht, weil das ist einfach nicht mein Ding. Und ich weiß nicht, was dieses Es ist. Ich habe überlegt, wie detailliert ich da vorgehen sollte. Ich will ja halt niemandem zu nahe treten, aber ich möchte euch wirklich herausfordern. Ich denke, dass jeder von uns von Gott einen Auftrag bekommt. Manchmal sind das kleine Dinge und mit jeder Aufgabe, die wir gehorsam erfüllen, wo wir Gott vertrauen und er wirklich dann auch zeigt, dass es richtig ist, gibt er uns größere Aufgaben. Und manchmal gibt er uns Aufgaben, wo wir sagen, puh, wirklich jetzt? Ich? Wie soll ich das schaffen? Vielleicht erscheint dir die Aufgabe auch zu groß. Aber Gott erstellt sie uns. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Fliehen wir wie Jona vor unserer Aufgabe, wo Gott uns vielleicht ruft, und sagt, geh und klär das. Vielleicht ist es eine Beziehung, die nicht in Ordnung ist. Vielleicht sind es einfach Menschen, die Gott in dein Umfeld gestellt hat, die schwierig sind. Wirklich. Schwierige Menschen sind schwierig. Ja? Das wissen wir alle. Und Gott sagt, und du kümmerst dich darum. Und du hilfst ihm. Und du sagst, alles nur das nicht. Ich werde lieber Missionar. In Afrika. Kann alles passieren. Ja? Manche Leute fliehen vor Gott in die Bequemlichkeit, weil es ihnen vielleicht zu anstrengend ist. Aber es gibt genauso auch eine Flucht nach vorn. Die Flucht in puren Aktionismus. Ja? Gott hat uns eins gesagt, aber wir wollen es nicht. Und dann machen wir 1000 andere Dinge. Nur damit wir diese eine Sache, die Gott gesagt hat, nicht tun. Und wir haben 1000 Dienste und wir rennen uns vielleicht selbst in den Burnout oder in irgendwelche Erkrankungen hinein und sehen das dann vielleicht noch sogar als Orden und Abzeichen, dass wir durch unsere Anstrengung da so viel Großartiges geleistet haben. Aber Gott hatte eigentlich eine ganz andere Aufgabe für uns. Und so kommen wir in so einen Negativstrudel durch unseren Aktionismus und wundern uns dann, warum es nicht bergauf geht, sondern bergab. Wo fliehst du vor Gottes Auftrag? Diese Frage kann ich dir nicht beantworten. Diese Frage musst du dir selbst beantworten. Und ich hoffe, du bist ehrlich genug und weise genug zu verstehen, dass du vor Gott nicht weglaufen kannst. Jona, er versucht es. Jona versucht es. Wisst ihr warum? Weil er glaubt, dass Gott gnädig ist. Und er sagt, also, wenn Gott zu Jerobeam, diesem gottlosen Kerl, gnädig ist und zu Israel, das Götzendienst treibt, und jetzt will Gott auch noch zu den bösen Assyrern gnädig sein, dann kann er bitte auch einmal gnädig zu mir sein und mich in Ruhe lassen. Oder? Das ist ja die Logik von Jona. Aber an dieser Stelle sagt Gott nein. Für Propheten gelten andere Maßstäbe. Es gibt eine ganz besondere Gnade, die Jona auf die harte Tour lernen wird. Nämlich die Gnade, dass Gott uns nicht loslässt und dass Gott uns nicht aufgibt. Und diese Gnade, die möchte ich dir auch mit auf den Weg geben, wenn du dich dieser spannenden und vielleicht auch sehr schmerzhaften Frage stellst, wo du gerade vor Gottes Auftrag fliehst. Denn wisst ihr, jemand hat das mal so gesagt, das Gute ist der Feind des Besten. Wisst ihr, Gott will das Allerbeste für dich. Er hat einen Sinn, er hat ein Ziel für dich. Er hat dich so gemacht, wie du bist, damit du genau das tun kannst, wofür er dich gemacht hat. Und auch wenn du sagst, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, die Aufgabe ist zu groß, zu schwierig, ich will das nicht, weil ich mag die Menschen nicht, zu denen du mich schickst, oder ich möchte das nicht tun, das ist mir zu leicht oder zu schwer. Das Gute ist der Feind des Besten. Und egal wie viel Gutes du da versuchst, stattdessen zu tun, es wird dich nur runterziehen in diesen Abwärtsstrudel, wie wir es bei Jonas sehen. Nur wenn wir umkehren und uns der Aufgabe Gottes stellen, dürfen wir erleben, dass er uns Gnade schenkt. Nicht nur, dass Unmögliches passiert, sondern dass wir tatsächlich verändert werden. Und das ist, glaube ich, was Jona hier auch erleben wird. Und lass mal weiterlesen, wie es hier weitergeht. In Vers 4 lesen wir, doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Jona versucht, Gott aus den Augen zu kommen. Gott kommt hinterher. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Also das sind Seeleute, die jeden Tag auf dem Meer verbracht haben. Wisst ihr, und die glauben, jetzt ist es vorbei. So schrecklich ist dieser Sturm. Sie schreien um Hilfe. Jeder betete zu seinem eigenen Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen. Also die beten nicht nur, die arbeiten, die krempeln die Ärmel hoch und los geht's. Was können wir noch tun, um unser Leben zu retten? Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Und selbst der Sturm Gottes kriegt den Mann nicht wach. Da muss schon der Kapitän kommen, Vers 6. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Jona wusste doch ganz genau, dass er der Gott ist, oder? Aber er wollte nicht. Wahrscheinlich hat er geschlafen mit so einem zwinkernden Auge. Geguckt, kommt da jetzt jemand oder nicht? Er wusste ganz genau, aber er wollte nicht. Die Matrosen, Vers 7, sagten zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden. Also losen ist ja eigentlich so Zufallstreffer, ne? Also das so. Aber es trifft zufällig Jona. Da fragten sie ihn. Also die klammern sich wirklich an jeden Strohhalm, ja? Selbst an dieses Los. Sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Ja, sie wollen es gar nicht glauben, dass Jona selbst es ist. Ja, vielleicht war der mit seinem Prophetenbart und seiner besonders repräsentativen Art oder so völlig positiv aufgefallen, wo sie sich gedacht haben, das ist mal ein anständiger Kerl. Ne? Wir sind ja so raubbeinige Matrosen und so weiter. Ne? Aber das ist ein Passagier. Ja? Der fährt jetzt in seinen wohlverdienten Ruhestand nach Spanien. 4000 Kilometer in die falsche Richtung, aber das wissen sie ja damals noch nicht. Sie denken sich, also der kann es eigentlich nicht sein. Ja? Und die Menschen damals waren ja auch nicht dumm. Ja? Losen, die wussten natürlich, dass das Zufall ist. Ja? Aber sie wussten sich nicht anders zu helfen. So, Gott hat dafür gesorgt, dass es nicht Zufall ist, sondern den Richtigen trifft. Also wer ist schuld? Bist du es? Und jetzt fragen sie nach, also wahrscheinlich hat er überall bar bezahlt und versucht so ein bisschen wenig aufzufallen und so. Ne? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Der antwortete ihnen, ganz wahrheitsgemäß, ich bin ein Hebräer, also ein Israelit. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Gibt es noch irgendwas anderes außer das Meer und das Festland? Ja. Ich verehre, sagt er hier, gibt er offen zu, den Gott, der das alles gemacht hat. Das Meer, vor dem ihr euch gerade fürchtet, und das Festland, das wir gerade verlassen haben. Da ergriff die Männer große Furcht und sie sagten ihm, was hast du nur getan? Man könnte sich auch so übersetzen, was hast du dir dabei gedacht? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Und sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont? Denn die See tobte immer wilder. So, und jetzt ist es spannend. Was wird Jona denen antworten? Er weiß doch ganz genau, was zu tun ist, oder? Da sagt er zu ihnen, nehmt mich und werft mich in das Meer. Dann wird es sich beruhigen und euch verschonen. Denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in dieses Unwetter geraten seid. Überlegt mal, was hat Jona hier vor? Also er flieht ja vor Gott und seinem Auftrag. Also ich muss ehrlich sagen, die einzige Erklärung, die ich habe, ist folgende. Jona denkt sich, lieber sterbe ich, als dass ich umkehre und tue, was Gott sagt. Er denkt sich, gut, wenn Gott mir schon nicht gnädig sein will, warum auch immer, dann nehmen wir den Gnadentod. Ja, dann sterbe ich lieber. Diese rauen Seeleute, die hier um ihr Leben bangen, ja, merken aber, das kann nicht sein. Ja, und die haben mehr Moral und mehr Gewissen als Jona der Prophet selbst. Sie sagen nämlich, die Männer aber versuchten, mit Hilfe der Ruder das Festland zu erreichen. Also sie sagen, okay, nee, das können wir nicht machen. Wir müssen das irgendwie anders lösen. Ja, nochmal kräftig rudern. Doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten, ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Ja, sie begreifen, Menschenopfer und Mord ist nicht in Ordnung. Ja, auch nicht in dieser Situation. Ja, also diese Leute, die blicken das, glaube ich, besser als Jona. Jona ist es alles egal. Er sagt, wenn ich nicht die Gnade Gottes haben kann, nach Spanien zu segeln, dann will ich hier im Meer ertrinken. Aber bloß nicht tun, was Gott mir gesagt hat. Sie beten weiter, gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wisst ihr, was das Bekenntnis der ersten Christen war? Das Bekenntnis der ersten Christen war, Jesus ist Herr. Also fast schon neutestamentlich hier, der alte Prophet. Diese Heiden, ja, die von Jona nur so Halbwahrheiten serviert bekommen, die kriegen ein Bekenntnis hin. Du bist der Herr. Heißt, du bist der Chef, du bist die höchste Instanz. Vor dir müssen wir uns verantworten. Ohne dich und gegen dich können wir nichts tun. Das sagen die Seeleute, nicht Jona. Jona sagt ja, lieber sterbe ich. Wie es dein Wille war, so hast du es getan, beten. Und dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und jetzt passiert tatsächlich ein Wunder. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Jona sagt, lieber sterbe ich, als dass ich umkehre. Und Gott ergibt den Prophet nicht auf. Und wisst ihr, wen er auch nicht aufgibt? Er gibt diese Seeleute nicht auf. Jona hat das gar nicht beabsichtigt. Aber Jona führt hier heidnische Seeleute zum Glauben an Gott. Ja, am Ende bekehren die sich. Die sagen, Gott ist der Herr. Wir unterordnen uns seiner Autorität. Wir opfern jetzt ihm. Warum? Weil sie erkennen, dass Gott wirklich der Herr des Himmels und der Erde ist und dass selbst das Meer ihm gehorcht. Sie legen Gelübde ab, sie bekehren sich. Wie das mit Jona weitergeht, darüber sprechen wir das nächste Mal. Aber was wir hier sehen können ist, Jona flieht vor Gottes Auftrag, Gott lässt ihn nicht da, wo er geht. Er gibt ihm nicht die Gnade und sagt, ist okay. Und die Frage ist, wo fliehen wir vor Gottes Auftrag? Und dann holt Gott ihn ein und Jona wird vor die Entscheidung gestellt. Und er sagt, dann sterbe ich lieber, als dass ich umkehre. Und ich glaube, wir sind heute, so wie die Seeleute auch, vor die Entscheidung gestellt. Sind wir bereit, zu Gott umzukehren? Sind wir bereit, ihm unser Leben anzuvertrauen? Oder versuchen wir es noch auf die eigene Tour? Vielleicht sogar ohne Gott oder gegen Gott. Und wenn wir das versuchen, dann haben wir schon verloren. Dann wird es immer weiter bergab gehen. Nur wenn wir so wie die Seeleute uns Gott zuwenden, zu ihm zurückkehren, erleben wir Gottes Gnade. Und wir haben das im Abendmahl heute gefeiert. Ich möchte das nicht alles wiederholen, aber diese Einladung, die im Abendmahl symbolisch sichtbar wird, dass wir in Jesus Christus wieder den Zugang zu Gott haben, Vergebung unserer Schuld, Heilung, ein neues, ewiges Leben in Harmonie mit Gott, das wirklich unser Leben völlig auf den Kopf stellt und völlig verändert. Das ist, wozu Gott uns einlädt. Jona, er flieht vor Gott. Er sagt, lieber sterbe ich. Und Gott muss noch mal eine Runde tiefer mit Jona. Darüber sprechen wir das nächste Mal. Aber ich möchte dich heute hier einladen. Kehr um zu Gott. Kehr um zu Gott. Ehe es zu spät ist. Wo bist du vor Gott auf der Flucht? Und wie tief willst du sinken, bis du endlich umkehrst? Der Kirchenvater Augustinus hat auch ein sehr bewegtes Bekehrungserlebnis gehabt. Er war auch lange auf der Flucht vor Gott. Und er schreibt viele Jahre später einen sehr, sehr schönen Satz. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Solange wir nicht bei Gott ankommen, uns in seine Hände fallen lassen und sagen, ja, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht, aber ich will dir vertrauen, dass du es schaffst, dass du es kannst, dass du es machst. Solange werden wir in unserem Herzen immer eine Unruhe haben. Vielleicht merkst du das heute, dass du unruhig bist. Sagst, das stimmt noch nicht, es läuft noch nicht so, ich hätte es gerne anders. Oder vielleicht bist du, weißt du auch ganz genau, bist auf der Flucht. Sagst, nein, ich will das nicht. Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Ich wünsche mir so sehr, dass du Ruhe findest bei Gott, durch unseren Herrn Jesus Christus. Dass du aufhörst wegzulaufen, egal wo du bist. Vielleicht schwimmst du schon da unten im Wasser und hast gesagt so, lieber sterbe ich. Gott, er kann dich auch da rausholen, weil er gnädig ist. Und Jona, er wusste das ganz genau. Und nächstes Mal, wenn wir darüber sprechen, wie Gott Jona doch noch zur Umkehr bewegt hat. Unglaublich, aber wahr. Und ich möchte noch mit uns für uns beten. Lass uns aufstehen dazu. Herr, du kennst unser Herz. Und du hast jeden von uns einzigartig gemacht. Du hast uns einen Sinn gegeben, ein Ziel, einen Zweck, einen Auftrag. Du willst das Allerbeste für uns. Und häufig geben wir uns doch mit dem Guten und dem, was gerade noch so okay ist, zufrieden. Häufig fliehen wir vor dir. Entweder indem wir uns verkrümeln, irgendwo auf einer einsamen Insel, versuchen, möglichst nicht aufzufallen, undercover zu bleiben oder indem wir uns in puren Aktionismus hineinstürzen und versuchen, mit aller Gewalt alles Mögliche zu tun, nur das nicht, wozu du uns berufen hast, Herr. Hilf uns da, umzukehren zu dir. und da die Klarheit auch zu bekommen, im Vertrauen auf dich zu leben. Und gerade wenn es um unser ganzes Leben geht, um unsere Existenz, darauf, worauf wir unser Leben bauen, wer der Herr in unserem Leben ist, Herr, hilf uns, dich als den Anker unseres Lebens, das Fundament zu entdecken, weil du bist der einzig wahre Gott und du bist ein gnädiger Gott. Und wir wollen auf deine Gnade vertrauen. Hilf uns immer wieder zu dir zurückzukehren und bei dir Ruhe zu finden für unsere geschundenen Seelen. Amen.